So, okay, haben wir es geschafft. Das Lustige ist, ich werde jetzt erstmal eine Weile reden, ohne die PowerPoint zu benutzen. Also so gesehen hätten wir das vielleicht auch nebenbei machen können, aber so ist schon alles in seinem Platz. Also ich hatte angesetzt mit dem beschwerlichen Weg hierher, aber das ist nicht, soll man sagen, das ist es auf jeden Fall wert, denke ich, um hierher gekommen zu sein, um mit Ihnen, also erst mal diesen Vortrag zu halten, aber dann ja auch im Nachhinein ins Gespräch zu kommen und über diese Themen, die ich hier anschneiden werde, zu diskutieren, über diese Konzeption zu diskutieren. Genau. Ich werde ja einen Vortrag halten zu diesem Thema, dass Sie hier auch den Titel an der Wand sehen, ambivalente Beheimatung im transnationalen Raum am Beispiel der russlanddeutschen SpätaussiedlerInnen. Da stecken viele Begriffe drin, die vielleicht gar nicht so offensichtlich und gar nicht so selbstverständlich sind. Und ich werde tatsächlich in diesem Vortrag im Wesentlichen versuchen, diese verschiedenen Begrifflichkeiten, diese verschiedenen Konzepte, die dahinter stecken, ein wenig aufzudröseln und eben an diesem konkreten Beispiel der russlanddeutschen Spätaussiedler sowohl Geschichte, konkrete Geschichte, als auch konkrete gesellschaftliche Erfahrung und wie gesagt, die dahinterstehenden Konzepte begreifbar zu machen. Fangen wir mal an wir fangen sozusagen von hinten an, nämlich diesem Beispiel der russlanddeutschen Spätaussiedler. Das ist ja ein Kompositum sozusagen, oder das hat zwei Bestandteile, nämlich einmal eine Gruppenbezeichnung, nämlich Russlanddeutsche, und einen Rechtsstatus, Spätaussiedler. Und beide diese Begriffe werden oft so in einem Atemzug genannt, aber sind nicht identisch natürlich und müssen im Grunde beide so ein wenig differenziert betrachtet werden und analysiert werden. Also fangen wir mal an mit dieser Gruppenbezeichnung Russlanddeutsche, also hier als Adjektiv, aber gibt es ja auch als Substantiv dann eben die Russlanddeutschen. Das ist ein Begriff, den man historisieren muss, den man aus seiner Geschichte her begreifen muss. Der ist im Grunde nicht, der ist nicht unproblematisch in vielerlei Hinsicht. Und zwar also schon daher, dass er von seiner Herkunft her, von seiner Genese her, die Frau Arnold hatte das ja schon angedeutet, diese Wahrnehmung der Russlanddeutschen als Gruppe geht eigentlich aufs 20. Jahrhundert zurück. Und diese Bezeichnung Russlanddeutsche geht aufs 20. Jahrhundert zurück und dort speziell eigentlich auf eine bestimmte Epoche des 20. Jahrhunderts, in der im Grunde eine völkische Denkweise vorherrschend war und in der verschiedene Gruppen von aus Deutschland bzw. den deutschen Landen stammenden Menschen in der ganzen Welt, aber insbesondere in Mittel- und Osteuropa, mit solchen Labels bedacht wurden. Ja. Andere Begriffe, die man kennt, sind ja auch Sudetendeutsche und so weiter, Baltendeutsche. Das heißt, es kommt aus einem bestimmten Kontext, dieser Begriff. Der ist zunächst einmal, aber er ist, also ich benutze ihn trotzdem, das sage ich gleich dazu, er ist eben ein Sammelbegriff für Menschen aus, und da sind wir schon beim nächsten Problem, aus Russland in einem sehr wenig aktuellen Sinne, beziehungsweise Russland arbeitet daran, wieder diese Grenzen wiederherzustellen, auf die sich dieser Begriff eigentlich bezieht. Also wenn wir von Russlanddeutschen reden, dann reden wir eigentlich vom Russland vor 1917, dann reden wir vom Russischen Reich. Was dann ja auch mehr oder weniger mit den Grenzen der Sowjetunion entsprach. Das heißt, es geht hier nicht nur um Menschen aus der Russischen Föderation in ihren heutigen legitimen Grenzen. Das muss man vielleicht doch ab und zu betonen, weil das ja durchaus auch Anlass für Verwirrung und für Verwechslung hat. Ja? Also die Menschen kommen nicht notwendigerweise aus Russland, sondern eben auch und ja, sogar zu einem sehr großen Teil eben beispielsweise aus Kasachstan. Wie sie dorthin gekommen sind, das wissen vielleicht viele von Ihnen, aber dafür, da kommen wir gleich auch noch zu. Also, dieses ist ein Sammelbegriff für Menschen aus diesem historischen Russland, die zumindest historisch von der Herkunft her Deutsch sprachen, deutsche Dialekte sprachen. Die sind ja zu einem Zeitpunkt aus den, also die Vorfahren aus Deutschland ausgewandert, als es Deutschland noch gar nicht gab. Im vorrevolutionären, im vornationalen Zeitalter, was auch wichtig ist zu bedenken, wenn es darum geht, eben zu sagen, okay, sozusagen, seit wann begreifen sich diese Menschen als Deutsche und werden als Deutsche in einem nationalen Sinne eigentlich begriffen? Ja? Was ist da gewissermaßen das einigende Band? Denn tatsächlich war es so, das ist, glaube ich, für diesen kirchlichen Kontext ja auch wichtig, das war schon von vornherein waren das konfessionell sehr heterogene Menschen, die freilich in Russland in diesem, also vor 1917 schon historisch eine gewisse Gemeinsamkeit darin hatten, dass sie halt einen bestimmten Status hatten, den Kolonistenstatus. Und nach 1917, in der Sowjetzeit, dann auch tatsächlich explizit und auch institutionell verankert eben als Deutsche bezeichnet wurden, als Niemtsi, ja? Als Teil der sowjetischen Nationalitätennomenklatur. Und das ist, denke ich, für diesen historischen Hintergrund eben auch wichtig zu verstehen, dass eben dass sowohl das Russische Reich als auch die Sowjetunion viel völkerreicher waren, also keine Nationalstaaten, sondern eben viel völkerreicher, in denen sprachliche und konfessionelle Heterogenität der Normalfall waren. Und somit war es nämlich auch kein Zufall, dass sich dort die deutsche Sprache, Kultur und eben auch Konfessionen über Jahrhunderte tatsächlich dort erhalten konnten. Ja. Das war Teil der Konzeption von Staat und Gesellschaft, anders als beispielsweise in den USA, wo ja tatsächlich von in relativ kurzer Zeit von den eben dort ja auch massenhaft siedelnden Deutschen letztlich also weder kulturelle Substanz, weder Sprachkenntnis noch eine besonders intensive Identifikation eigentlich übrig geblieben sind. Ja, das war in Russland anders, das war in der Sowjetunion zumindest in ihrer Frühphase anders, besonders in der, wenn es um die Bewahrung natürlich von Sprache und Kultur geht, da spielte dann in historischer Perspektive auch die Religion schon eine wichtige Rolle, weil das halt eben auch etwas war, was Gemeinschaft stiftete und was natürlich auch, also wo Liturgiesprachen mit verbunden waren, ja, was eben ja auch im Zweifel dann dazu beiträgt, dass sich eben Sprachen auch über die Generationen hinweg erhalten. Das ist jetzt so, ich habe jetzt ein bisschen weit in der Geschichte ausgeholt und bewege mich jetzt etwas näher an die jüngere, auch an die erlebte Geschichte heran, denn diese, was ich jetzt beschrieben habe, ist im Grunde so diese Ursprungsgeschichte, aber was ja dann passierte und was vielleicht vielen von Ihnen auch schon bekannt ist, was die Frau Arnold auch schon angedeutet hat, ist halt das, was dann eben im 20. Jahrhundert passiert und was eben insbesondere nach 1941 passierte, als Hitler Deutschland die Sowjetunion überfiel und die Russlanddeutschen oder wie man dann damals vielleicht auch schon sagte, die Sowjetdeutschen, die Deutschen in der Sowjetunion, vom stalinistischen Regime als potenzielle Kollaborateure ausgemacht wurden und aus diesem Grund deportiert wurden. Aus ihren, also zumindest aus dem Hauptsiedlungsgebiet an der Wolga, auch aus dem Kaukasus, nicht aus den Siedlungsgebieten in der Ukraine, wo die Wehrmacht sozusagen vorher ankam und wo es dann eine andere Geschichte von zunächst Okkupation, letztlich dann auch Umsiedlung nach Westen in den besetzten Wartegau und in den meisten Fällen dann später von einer erneuten Deportation dann auch zurück in die Sowjetunion, also wo es diese Geschichte gab. Das heißt, das da gab es dann eben, im Grunde wurden in dieser Zeit des Zweiten Weltkrieges und noch in den 10 Jahren danach, wo sich die Russlanddeutschen in der Verbannung befanden, die bestehenden Strukturen zerstört. Und infolge der Zerstörung dieser Gemeindestrukturen und dieser Gemeinschaftsstrukturen, die dann auch nicht wiederhergestellt wurden, ging eben viel verloren. Es ging in vielen Fällen die Sprache verloren. Es ging ja auch sonstige kulturelle Attribute tendenziell verloren. Es ging oft der Glaube verloren, nicht in allen Fällen. Und tatsächlich dort, wo sich der Glaube erhielt, hat sich auch oft die Sprache stärker erhalten. Aber haben wir schon gehört, als Teil von letztlich, ja, man könnte sagen, wenn man diesen technischen Begriff benutzen möchte, Integrationsprozessen, sozialen Aufstiegsprozessen und auch Vermischungsprozessen, ging halt diese vorhandene deutsche Kultur verloren. Was aber nicht verloren ging, und das ist eben ganz wichtig, ist diese Zuschreibung und Selbstbeschreibung als Deutsche, als Niemce. Ja, die blieb trotz alledem bestehen, trotz Deportation, trotz Verfolgung, was überraschend anmuten mag, weil eben so viel an kultureller Substanz verloren ging. Was aber vielleicht weniger überraschend ist, wenn man natürlich einerseits bedenkt, dass ja die Deportation genau wegen dieser Zuschreibung, wegen dieser Eigenschaft als Deutsche stattfand und man sozusagen ja, schmerzhaft daran erinnert war, dass das die eigene Identität ist. Und das ist ja etwas, was die Erlebnisgeneration eben auch in vielen mündlichen Berichten, Oral History Interviews und so weiter berichtet hat. Man wurde halt auch, ja, man wurde auch immer wieder daran erinnert, wenn man eben als Deutsche und so explizit oder implizit damit auch als Faschisten bezeichnet wurde. Das ist sozusagen die gesellschaftliche Ebene, was es darüber hinaus gab, und damit wären wir wieder bei der Sowjetunion als wie Völkerreich. Diese Eigenschaft als Deutsche war eben auch in den Pässen und in den Personenstandsdokumenten aufgeschrieben. Das heißt, dort stand drin Deutscher, so wie bei anderen stand, was weiß ich, Georgier, Russe, Tschuwasche, Ukrainer und so weiter. Das war eben Teil dieses Nationalitätensystems. Das heißt, es gab auch Papiere sozusagen, die an die eigene Identität erinnerten. Und mit diesen Papieren kommen wir jetzt dann nämlich auch zu diesem zweiten Bestandteil von Russlanddeutsche SpätaussiedlerInnen, nämlich diesem Spätaussiedlerstatus. Da kommt dann jetzt endlich mal die PowerPoint ins Spiel. Es war ja so, dass, wie Sie das hier auch sehen können, in einem gewissen Ausmaß ab Mitte der 1970er Jahre, aber verstärkt dann ab den späten 80ern und insbesondere der ersten Hälfte der 90er Jahre eben sehr viele und eigentlich die Mehrzahl der Russlanddeutschen inklusive der oft dann auch anders ethnischen Familienangehörigen in die Bundesrepublik Deutschland gingen, und zwar mit diesem Status Spätaussiedler, beziehungsweise ursprünglich hieß der Aussiedler im Gesetz, später dann Spätaussiedler. Den hat die Bundesrepublik angeboten. Und die Voraussetzung, um diesen Status zu erhalten, war, dass man eben die deutsche Volkszugehörigkeit nachwies. So wurde das genannt im Gesetz. Und bei dem Nachweis der deutschen Volkszugehörigkeit spielten diese angesprochenen Personenstandsdokumente eine wichtige Rolle. Ja, also wenn im Pass drin stand Deutsch, dann war das schon eine sehr gute Grundlage, um auch als Deutsch in Deutschland Anerkennung zu finden, im rechtlichen Sinne. Ja. Wenn das da nicht drin stand, dann konnte das immer noch funktionieren, aber das war sozusagen schon mal sehr hilfreich, bis zu einem gewissen Punkt. Und was nämlich dann passierte, war, dass zunehmend bei der Identifikation staatlicherseits dessen, wer Deutscher sein durfte sozusagen, zunehmend Betonung auf oder Wert auf Sprachkenntnis gelegt wurde. Und das sorgte für Dissonanzen. Ja. Ich habe hier mal einen Ausschnitt aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 1996, wo es heißt, ne, wer nicht Deutsch, sondern Russisch als Muttersprache oder bevorzugte Umgangssprache spricht, ist regelmäßig Angehöriger des russischen Kulturkreises, was zugleich eine Erziehung im Sinne des russischen Volkstums indiziert. Das kann ich dem Gelächter entnehmen. Das klingt in vielerlei Hinsicht irritierend. Ne? Also die ganze Diktion von Volkstum und Erziehung im Sinne des Volkstums und so weiter klingt irritierend. Was aber sozusagen was halt besonders problematisch war jetzt auch für die Betroffene war, dass dies in keinster Weise der sowjetischen Erfahrung entsprach. Dass also der Gebrauch des Russischen nicht eine wie auch immer volkstumsmäßige Zugehörigkeit indizierte, genauso wenig wie es das meinetwegen das Englische tut oder das Spanische tut oder auch das Deutsche tut. Ja? Also ich lebe in einem deutschsprachigen Land, wo sich aber mittlerweile, es war auch mal anders, aber mittlerweile die wenigsten als Deutsche bezeichnen würden. Ja? Und ob das Deutsch ist, kann man dann auch nochmal drüber streiten, aber das müssen wir vielleicht raus editieren. Sind wir da bei einem Punkt, wo wir schon feststellen, dass eben diese Fragen von Identität, von Zugehörigkeit problematisch werden, und zwar auf der rechtlichen Ebene problematisch werden, in dem Moment, wo der Staat versucht, über Recht und Gesetz und Verwaltung Identität festzuschreiben. Das wird aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene problematisch. Und bei dieser gesellschaftlichen Ebene sind wir dann bei dieser ambivalenten Beheimatung angekommen. Im nächsten Begriff aus dem Titel. Wo ja auch wieder interessante Terminologie drinsteckt, nämlich Beheimatung, Heimat. Ja, ist ein sehr deutsches Konzept, sagt man ja oft. Ne? Gibt es in dieser Form nicht so in anderen Sprachen, was nicht so ganz stimmt. Also es gibt auch in vielen anderen Sprachen natürlich Konzepte von Heimat. Aber gut, in verschiedenen Sprachen hat er natürlich auch verschiedene Konnotationen. Ich denke, hier können wir ihn verstehen und sinnvollerweise verstehen als einen Ort, wo man dazugehört. Ja? Es geht um Zugehörigkeit. Und diese Zugehörigkeit ist ja in diesem Begriff Russlanddeutsch, um den wieder reinzubringen, ja schon angelegt. Ne? Da die ambivalente Zugehörigkeit steckt da schon drin, eben dieser Bezug auf Russland, beziehungsweise ne, das, die weiteren Ambivalenzen Kasachstan oder andere Republiken, als geografischer Bezug, damit verbunden in der Zeit nach 1945 bzw. nach 1955 sehr oft eben auch die russische Sprache als kultureller Bezug, aber eben auch dieses ethnonym Deutsche, was im Zeitalter der Nationalstaaten einen Bezug auf Deutschland eben impliziert. Ja. Nicht zwangsläufig festlegt, aber doch sehr stark impliziert, was in der Vergangenheit nicht immer so klar war. Das ist vielleicht auch für das Wissen um die Geschichte der Russlanddeutschen ganz interessant. Vor 1945 sind eigentlich die wenigsten Russlanddeutschen, wenn sie aus Russland emigriert sind, nach Deutschland gegangen, die sind wenn nach Amerika gegangen, Nord und Süd, weil es dort Land zum Siedeln gab. So, aber das war dann eben nach 1945 anders. Der Bezug auf Deutschland, gut, der wurde auch schon vorher unterstellt, ja, also diese unterstellte Kollaboration ergab sich ja eben auch daraus, dass es in dieser Logik, die übrigens auch schon im Ersten Weltkrieg auch schon zum Tragen kam, als Deutschland und Russland sich feindlich gegenüberstanden und eben die Überlegung war, das sind Deutsche, die sprechen Deutsch, das heißt, die werden auch für Deutschland arbeiten und deswegen müssen wir die irgendwie bewachen, unterdrücken, wegsperren. Das war sozusagen schon die Grundlage für eine externe Zuschreibung zu Deutschland und durch die Spätaussiedlung wurde eben diese Beziehung oder diese Verbindung von Deutsch sein und nach Deutschland gehen eben auch greifbar. Dann sind die Menschen in Deutschland und dann müssen sie sich beheimaten. Und diese Beheimatung, also das heimisch und zugehörig werden, findet dann in einem Spannungsfeld zwischen diesen jetzt skizzierten Polen im Endeffekt statt. Und dieses Spannungsfeld und die Erfahrung, die damit verbunden ist, die wird eben sehr häufig auf den Punkt gebracht in einer Aussage, die sicher viele von Ihnen, die in dem Bereich unterwegs sind, auch schon gehört haben und die ich im Grunde jedem Gespräch, in jedem Interview mit insbesondere Angehörigen der Erlebnisgeneration, der Aussiedlergeneration gehört habe. Dort waren wir die Deutschen bzw. die Faschisten und hier sind wir die Russen. Das ist ein wirklich ein prägender Satz für eine ganze Generation. Der bringt etwas zum Ausdruck, was man in der Forschung auch als doppelte Fremdheit bezeichnet, also eine Nicht-Zugehörigkeit auf verschiedenen Seiten, die natürlich nicht, wie soll man sagen, das ist nicht absolut zu nehmen, ne? Das ist ja auch immer, das ist immer so eine Sache, das ist natürlich auch, das hat was Deklaratives natürlich, das heißt nicht, dass die nirgendwo so gar nicht dazugehören, ne? Natürlich gab und gibt es überall soziale Netzwerke und es gibt natürlich Familie und es gibt natürlich Alltag, aber es gibt eben doch so eine fundamentale Ebene von selbstverständlicher Zugehörigkeit, die dann eben nicht gegeben ist, ja? Und das wurde zum Teil sehr stark empfunden, insbesondere nach der Aussiedlung. Also diese Enttäuschung darüber, als Deutsche nach Deutschland gekommen zu sein und dann aber nicht als solche anerkannt zu werden. Man muss vielleicht auch dazu sagen, und damit ist dann auch schon so ein bisschen die Verbindung gezogen zu anderen Migrationsgruppen, dass die sich damit ja in ganz guter Gesellschaft befinden. Ja, das ist etwas, was zum Beispiel schon in einem ganz anderen Kontext, aber schon in den 80er Jahren zum Beispiel darüber geschrieben wurde, dass ja die Kinder von türkischen Gastarbeitern, wie es damals hieß, wenn die in die Türkei zurückgingen, als Almanyalı bezeichnet wurden, ne? die Deutschländer. Und das kann im Grunde jeder, der irgendwie so eine Art diasporische Erfahrung hat, kann das eigentlich wahrscheinlich sehr ähnlich eigentlich erzählen. Das ist so eine quintessentielle Erfahrung eigentlich, die eigentlich natürlich nur dann ein Problem ist, wenn man diese Bezüge exklusiv denkt. Ja? Also wenn man halt nur das eine oder das andere sein kann, nur Russisch oder nur Deutsch. Und insbesondere, wenn das Ganze eben auch noch politisch problematisiert wird. Ja? Dann ist es, dann ist das ein Problem, aber das muss nicht so sein. Das ist, glaube ich, hier das zum einen durchaus was Ermutigendes. Und das bringt uns dann nämlich auch zu dem nächsten Begriff, der hier von Interesse ist, nämlich der transnationale Raum. Dieser transnationale Raum, der ist ja kein, das ist kein physischer Raum, ne, das ist kein Raum wie diese Mehrzweckhalle, sondern das ist ein Raum im Sinne von einem Beziehungsgeflecht zwischen Menschen, das nationalstaatliche Grenzen überschreitet, um es ganz grob zu formulieren. Es geht also darum, dass, so wenn man auf den Punkt gebracht, Menschen, die migriert sind, nicht nur ihre Sozialbeziehungen in einem Land haben, sondern auch in anderen Ländern. Das ist in der Migrationsforschung eigentlich seit den 90er Jahren das dominante Paradigma. Ich fand das ehrlich gesagt eigentlich, als ich anfing, mich auch mit Migration zu beschäftigen, eigentlich wenig aufregend, weil ich immer dachte, ja klar ist das so. Also das ist, wenn man sozusagen selber eine zumindest familiär vermittelte Migrationserfahrung hat, dann überrascht einen das nicht sonderlich, dass es eben auch Familien in einem anderen Land gibt und dass es auch Beziehungen mit diesen Familien gibt, dass es also ein soziales Netzwerk jenseits der Nation gibt. Aber gut, für die Migrationsforschung war das schon irgendwo eine Erkenntnis, weil tatsächlich die klassische Konzeption von Migration eben immer so war, ne? Die Menschen gehen von A nach B und dann sind sie halt in B und assimilieren sich in Land B und Land A ist irgendwie vergessen. Ne? Das ist so eine Vorstellung, die eigentlich aus der Beschäftigung mit der Emigration nach Amerika kam, wo das zwar auch schon nicht stimmte, aber wo zumindest dieses Narrativ sehr stark war. Die Menschen gehen nach Amerika und werden Amerikaner. Und klar, über mehrere Generationen gedacht war das dann tatsächlich schon auch so und die komplizierten Geschichten davor hat man dann halt vergessen. Das war dann aber eben ja, immer weniger so. Es war schon im frühen 20. Jahrhundert nicht so und im späten 20. Jahrhundert war es das immer weniger so, weil eben auch die Kommunikation immer leichter wurde, weil das Reisen leichter wurde, das Hin- und Herfahren, das Kontakt halten. Ja? Also das ist dann, ja, wenn ich da ins Anekdotische kurz abgleiten darf, es war in den 80er Jahren, war das schon immer eine Frage, ob es am Sonntag gelingen würde, die Oma in Griechenland im Dorf anzurufen, weil die Telefonverbindung nicht immer zustande kam und es gab halt genau ein Telefon. So, Und das kostete dann auch noch, ich weiß nicht, wie viel zig D-Mark, um eben auch diese überhaupt das machen zu können. Ja, also, und das ist ja mittlerweile, ne, so hier, könnte jetzt spontan irgendwen anrufen über WhatsApp und das würde mich genau nichts kosten. Also da hat sich schon einiges geändert. Und entsprechend ist Transnationalismus und sind diese transnationalen Räume dichter geworden, sie sind lebendiger geworden und entsprechend auch immer wichtiger geworden. Was heißt das jetzt aber konkret bei den Russlanddeutschen? Da möchte ich Ihnen noch eine Folie zeigen. Kann ich das hier abnehmen? Weil dann kann ich... Moment. So, doch. Dann kann ich nämlich hier kurz zum Bildschirm rübergehen und muss nicht so auf den dahin starren. Das sind hier ein paar Werte, habe ich Ihnen mitgebracht aus einer Studie von 2016 von der Boris Nemtsov Stiftung, die sich jetzt nicht explizit nur mit Russlanddeutschen, sondern generell mit Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion in Deutschland befassten oder wie sie es nannten, russischsprachige Deutsche. Aber dadurch, dass also 80% der Befragten Spätaussiedler waren, können wir das schon ganz gut hier als Indiz nehmen. Und das ist ganz interessant, weil wir sehen hier ja so ein paar Daten abgebildet zu der Frage, ne, wo gibt es soziale Kontakte? Soziale Kontakte im Herkunftsland, soziale Kontakte in Deutschland. Wie häufig ist der Kontakt, wie häufig sind die Besuche? Und das wird hier zusammengefasst unter dem Oberbegriff, unter der Überschrift enge Bindung zum Herkunftsland. Die Hälfte der russischsprachigen Deutschen hält Kontakt zu Freunden, Verwandten und Kollegen im Herkunftsland. Besuche sind selten, aber es wird häufig telefoniert. Ja, also wir sehen da unten Häufigkeit der Besuche. 70% sagen seltener als einmal in 2 Jahren. Ja, also man fährt nicht oft dorthin. Okay, man telefoniert und so 52% sagen, sie haben viele Verwandte im Herkunftsland, 41% haben viele Freunde. Das wird hier in der Studie als enge Bindung bezeichnet. Das ist insofern, da fehlen jetzt natürlich die Vergleichswerte zu irgendwelchen anderen Gruppen, aber ich würde tatsächlich behaupten, das ist eigentlich keine enge Bindung tatsächlich. Wenn nur 52% viel Verwandtschaft im Herkunftsland haben, dann heißt das, ja, dass da eigentlich nicht viel Verwandtschaft ist. Ja, und das ist, und dafür gibt es nämlich auch Gründe. Und der Grund liegt einfach darin, dass eben Spätaussiedlermigration in sehr vielen Fällen eben Familienmigration waren. Das heißt, es war nicht, und das ist nämlich ein signifikanter Unterschied zu vielen anderen Migrationen, es waren nicht nur die jungen ökonomisch Aktiven, die emigriert sind, sondern es sind alle emigriert. Weil das Migrationsregime, also die staatliche Rahmung auch hergab. Man konnte halt auch Oma und Opa mitbringen. Und entsprechend ist in vielen Fällen tatsächlich auch keine Verwandtschaft dort geblieben. Ja? Und das ist durchaus ein besonderes Charakteristikum. Das heißt also, die Russlanddeutsche, die Spätaussiedlermigration ist gar nicht so transnational, wie das bei anderen vielleicht der Fall ist. Einerseits. Andererseits sind solche transnationalen Beziehungen ja nicht immer nur persönlich, sondern die gibt es eben auch medial vermittelt. Und ein charakteristisches Foto dazu, eigentlich so ein klassisches Bild aus auch schon aus meiner Kindheit und Jugend bis heute, Satellitenschüsseln. Ja. Diese Satellitenschüsseln prägen, also das ist jetzt auch wieder ein bisschen anekdotisch, in der Wohnsiedlung, wo ich aufgewachsen bin, im Norden von Hessen, lebten und leben immer noch viele russlanddeutsche Spätaussiedler, die sich alle ihre Satellitenschüsseln dorthin getan haben. Die fügen sich zusammen mit den Satellitenschüsseln von allen anderen migrantischen Menschen, die dort leben. Also wie das oft so ist in einer, im Endeffekt Sozialsiedlung leben eigentlich fast ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund dort, kann man schon so sagen. Alle haben Satellitenschüsseln. In dem besagten Haus dort sind es 4 von 8, die Russlanddeutsche sind, 4 von 8 Mietparteien, alle mit Satellitenschüsseln. So, das heißt, Fernsehen spielt eine ganz wichtige Rolle, Und inzwischen spielen auch soziale Netzwerke eine ganz wichtige Rolle. Ja, das ist, und da gibt es auch ganz interessante Studien dazu zum Gebrauch von sozialen Netzwerken durch russlanddeutsche Spätaussiedler. Die benutzen nicht dieselben, also im Großen und Ganzen, ne, überwiegend nicht dieselben sozialen Netzwerke wie die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Die sind nicht auf Facebook, oder weiß gar nicht, vielleicht ist man auch eh nicht mehr auf Facebook, aber egal. Sondern in vielen Fällen eben in russischsprachigen Netzwerken, bei Odnoklassniki, bei Kontakte, was Netzwerke sind, die sehr viel stärker im postsowjetischen Raum verankert sind und wo es dann eben sehr wohl auch möglich ist, Kontakt mit dem Herkunftskontext zu halten, selbst wenn man eben schon lange irgendwo draußen ist. Und da gibt es dann verschiedene Gruppenmodelle. Das hat eine Kollegin aus Berlin, Tatjana Golova, sehr schön gezeigt. Da gibt es dann zum Beispiel Gruppen, also so Herkunftsgruppen, wie sie das nennt, also irgendwie Menschen aus der Kolchose so und so in Nordkasachstan, die sich in der Gruppe dort finden, oder eben die Gruppe dann Russlanddeutsche in Schweinfurt oder so, oder beliebige Stadt. Ne? Also das ist sozusagen, es gibt Gruppen dort, Gruppen von, sozusagen, die sich auf das von dort beziehen und Gruppen, die sich auf das hier beziehen, die aber in jedem Fall eine bestimmte, so einen Gruppenzusammenhang auch im virtuellen Raum herstellen, ohne dass man sich dann jetzt vermutlich ständig live sehen würde. Der transnationale Raum ist also ein lebendiger Raum, er ist aber kein unpolitischer Raum. Das, glaube ich, muss an der Stelle auch thematisiert werden. Das ist zunehmend eine politische Frage, nicht nur im Bezug auf die Russlanddeutschen, sondern das ist also diese transnationalen Beziehungen von Migranten werden oft politisiert. Die werden zum Beispiel dann politisiert, wenn sie als Parallelgesellschaft stigmatisiert werden. Man sagt, die hängen ja nur mit den Iren rum sozusagen. Oder die schauen, was weiß ich, die Türken, die schauen ja nur türkisches Fernsehen und so, was dann immer dann kommt. In so einem Moment wird es politisiert. Allerdings kann es eben auch passieren, und das kann man gerade beobachten, dass eben auch eine bestimmte Form von Politisierung in diesen transnationalen Räumen stattfindet. Dass also, wie es ja jetzt im Zusammenhang, das hat sich ja jetzt wieder so ein bisschen beruhigt, aber mit diesen Autokorsos, die es eine Zeit lang gab, ne, die Autokorsos, ja, nennen wir sie pro-russisch, auch wenn sie sich ja gegen Diskriminierung und so, aber letztlich diese pro-russischen Autokorsos, die sich im Grunde in diesen sozialen Netzwerken organisierten und wo eigentlich die angesprochenen Medien und diese sozialen Netzwerke auch irgendwo eine unheilige Allianz eigentlich eingehen, ja, weil eben über Medien bestimmte Stimmungen gestreut wurden, die sich dann in diesen sozialen Netzwerken hochschaukeln und im Ergebnis dann ja zum Beispiel zu so einer Form von Mobilisierung kommen kann. Ja? Wie gesagt, das ist ein bisschen ein Strohfeuer fast, aber trotzdem, eine Zeit lang war das schon sehr auffällig und die Mechanismen in diesen sozialen Netzwerken lassen sich durchaus beobachten und beschreiben. Eine Folie habe ich jetzt noch mit einem Aspekt, der in diesem Zusammenhang auch noch zu thematisieren ist, nämlich Sprache. Das hier ist auch wieder aus derselben Studie von 2016, wo eben die Beherrschung der Sprachen abgetragen ist. Und wir sehen, dass 61% angeben, muttersprachlich Russisch zu beherrschen. 27% fließend, also wenn wir das zusammenfassen, 88% ja, beherrschen perfekt Russisch. Die übrigen, die nur Mittelstufe oder Grundkenntnisse angeben, das entspricht ungefähr dem Anteil derer, die schon der zweiten Generation angehören, die gar nicht selber dort aufgewachsen sind. Und naja, dazu komme ich gleich, beziehungsweise das ist, denke ich, hier ein ganz wichtiger Punkt und auch nochmal ein Charakteristikum für diese Migrationsgruppe, dass die Sprachbewahrung, in dem Fall des Russischen, ziemlich gering ausgeprägt ist. Es gibt keine exakten Zahlen, für die zweite Generation, aber meine Beobachtung aus doch jetzt langjähriger Forschung und Interviews und so weiter ist, dass die zweite Generation schlecht oder gar kein Russisch spricht. Was aber nicht zwingend bedeutet, dass sie sich überhaupt nicht mit ihrer Herkunft identifizieren würden oder dass sie nicht mehr Teil dieser Netzwerke wären. Das ist dann nämlich auch ganz interessant. Das Russische mag weg sein, aber sie sind halt, ja, sozusagen, sie sind ja trotzdem Teil der Familiennetzwerke und sie sind Teil dieser, zum Teil von nachbarschaftlichen Netzwerken und Communities. Es gibt große Familienverbände, es gibt enge Beziehungen, es gibt Communities, so um es zusammenzufassen, es gibt Communities. Ich betone das deshalb, weil es oft eigentlich sehr leichtfertig davon von migrantischen Communities gesprochen wird, als ob das so selbstverständlich wäre. Community bedeutet ja auch eigentlich nicht nur, dass die Menschen irgendwie eine selbe Herkunft haben, sondern auch, dass die was miteinander tun. Ja? Und das ist in diesem Fall durchaus gegeben, bei den Russlanddeutschen in vielen Fällen. Und das ist, denke ich, schon auch relevant, letztlich, wenn es darum geht, welche Beziehungen man jetzt und welche man von kirchlicher Seite dort herstellen kann und wie Eingliederung in kirchliche Strukturen geschehen kann, ja, weil ja gut, diese Communities zum Teil ja auch religiös organisiert sind. Das ist nochmal so ein gesonderter Aspekt, auf den ich jetzt gar nicht noch weiter eingehen werde, aber der eben auch ein Teil der Identität und auch ein Teil der sozialen Praxis von Teilen der Community eben ist. Zu guter Letzt, und damit will ich dann auch schließen, ist es, finde ich, ganz interessant, was wir in einer Untersuchung, also zusammen mit einem Studenten von mir, damals noch in Osnabrück, haben wir das gefunden und dann auch dazu publiziert, wie sich Angehörige der zweiten Generation selber identifizieren. Ja. Und wir haben gefunden, dass sie sich tatsächlich, es war ein kleines Sample, also ich will das auch gar nicht zu sehr verallgemeinern, aber die, mit denen wir da gesprochen haben, für die hatte diese Bezeichnung Russlanddeutsche keine Bedeutung. Also das war für die, die haben sich tatsächlich nicht als Russlanddeutsche bezeichnet oder irgendwie auch keinen Bezug dazu. Die haben sich als Deutsche bezeichnet, ganz klar, alle. Die haben sich zum Teil aber auch als Russisch bezeichnet. Und zwar sozusagen ganz entgegen dem, wo eben so die Elterngeneration oder vielleicht noch mehr die Großelterngeneration gesagt hätte, nein, wir sind ja keine Russen, ist das dann für diese Generation, die gar kein Russisch mehr kann, also die, das waren tatsächlich auch alles solche Fälle, die Sprache überhaupt nicht beherrschen, die sich aber, die dann sagen, ja klar, irgendwie bin ich auch Russe. Und vielleicht auch, weil es einfach cool ist, so, weiß ich nicht, wenn alle irgendwie einen Migrationshintergrund haben, dann will man auch einen haben, soll es ja alles geben. Oder weil man eben sozusagen auch gar nicht so genau unterscheidet mehr, was ist jetzt Russisch, was ist jetzt Russlanddeutsch. Ja? Aber in jedem Fall, und ich denke, das ist dann vielleicht so ein bisschen das positive Fazit des Ganzen, dass die das eben, diese Zugehörigkeit, dass es für die nicht dieses weder noch gibt, weder Deutsch noch Russisch, sondern sowohl als auch. Ja, ich bin Deutsch und ich bin auch Russisch. Und das ist dann tatsächlich ein Indiz oder ein sehr deutliches Indiz für fortschreitende Beheimatung, ja, was sozusagen kein Friede, Freude, Eierkuchen-Fazit ist. Ja, sowas ist ja trotzdem nicht konfliktfrei. Das bedeutet nicht die totale Assimilation und soll es auch gar nicht und muss es auch gar nicht, aber zeigt eben doch, dass das Gefühl der Zugehörigkeit deutlich zunimmt und dass eben die Konzeption von Zugehörigkeit in dieser Hinsicht auch unproblematischer geworden ist. Und das ist dann letztlich doch etwas, was man mit einer gewissen, mit einer gewissen positiven Note dann eigentlich festhalten kann. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf das, was jetzt kommt.